Tue Gutes und rede darüber. Der Lieblingssatz der Cleveren und Gerissenen. Zu dieser Spezies zählt die GroKo in Berlin nun ganz und gar nicht. Statt stolz auf das bereits Erreichte zu sein, wird lieber rumgemeckert, was alles nicht geht. Der Bürger ist genervt und hat am nächsten Sonntag in Sachsen und Brandenburg das Wort. Wahlen im Osten, stürmische Zeiten für die GroKo, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Antonie Rietschel ist bei uns. Sie stammen aus Sachsen, leben in Leipzig und schreiben für die Süddeutsche Zeitung. Professor Kai-Rudolf Karte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und Direktor der NRW School of Governance, die sich mit Regierungsforschung, also die Forschung der Regierungspolitik beschäftigt. Ansgar Graf ist bei uns, Chefreporter im Ressort Innenpolitik der Tageszeitung Die Welt. Und Klaus-Peter Schmidt-Degell, Politik- und Medienberater. Bekannt wurden Sie vor allen Dingen als persönlicher Berater des damaligen SPD-Finanzministers Hans Eichel. Frau Rietschel, ist die GroKo in Berlin eine Hilfe für Ihre Wahlkämpfer in den Wahlkämpfen in Brandenburg und Sachsen?
Nein, also das kann ich gerade im Moment nicht sagen. Also besonders Frau Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Vorsitzende hat sich in der Vergangenheit, also als CDU-Vorsitzende, durchaus ein paar Schnitzer geleistet, die in der CDU in Sachsen besonders als Problem wahrgenommen werden. Sehr krasse Fehleinschätzungen. Wir hatten eine Bürgermeisterwahl in Görlitz, wo ein CDU-Kandidat stand, der aber von einer sehr breiten Bündnis unterstützt wurde. Frau Kramp-Karrenbauer hat das als Erfolg für die CDU und hat die CDU als bürgerliche Kraft, als starke bürgerliche Kraft dargestellt, was am Ende nicht so war. Denn am Ende ist auch eine CDU mittlerweile auch in den Landtagswahlkampf, besonders in Sachsen, auch von einem sehr breiten Bündnis, ehrlich gesagt, abhängig. Von daher spielte zum Beispiel die CDU, die Bundes-CDU ist keine große Hilfe in dem Bereich. Auch die SPD, die derzeitigen innerlichen Streitereien, die es in der SPD gibt über den Bundesvorsitz, spielen da auch keine große Rolle. Also die geben eher den Eindruck, dass die Leute denken, okay, innerhalb dieser Partei gibt es nur Streitereien, kaum inhaltliche Auseinandersetzungen. Auf Landesebene sieht das wieder ganz anders aus, da erleben wir eine ganz andere SPD. Von daher ist der Blick ganz dezidiert auf die Landespolitik und weniger auf die Bundespolitik.
Aber Herr Korte, das Wort Schicksalswahl ist ja auch schon gefallen. Das ist ja nicht zum ersten Mal bei Wahlen, dass man von Schicksalswahlen redet. Diese permanente Überhöhung, schadet die eigentlich dem politischen Diskurs und ja auch der politischen Berechenbarkeit?
Ja, denn die Wähler, die aufgerufen sind, und die Wählerinnen entscheiden aufgrund der Ebene, die dann abgerufen wird. Wir sehen das ja, dass sie sehr unterschiedlich agieren, ob sie jetzt für eine Kommunalwahl oder Europawahl aktiv werden. Sie zeigen sich eigentlich viel weniger aufgeregt als das, was hier aus der Berliner Melange, aus dem Babylon Berlin übertragen wird geradezu. Und man hat gerade bei der GroKo im Moment ja auch den Eindruck, dass sie sich selbst immunisiert gegenüber dem, was am Sonntag kommen könnte. Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit sich selbst und das lenkt großartig ab von dem, was kommen könnte.
Herr Graf, das ist ja die erste große innenpolitische Bewährungsprobe für die CDU-Vorsitzende. Wir haben es gerade gehört, in Ostdeutschland hat sie gewisse Akzeptanzprobleme. Kann diese Wahl oder können diese beiden Wahlen Annegret Kramp-Karrenbauer weiter schwächen?
Sie können sie weiter schwächen. Wir haben trotzdem die Situation, dass wir, wie es im Moment nach den Umfragen aussieht, für beide Parteien, für beide großen Parteien oder ehemals großen Parteien die positive Nachricht am Schluss haben werden, dass die beiden Ministerpräsidenten möglicherweise weitermachen können. Kretschmer in Sachsen und Woidke in Brandenburg. Das kann durchaus funktionieren. Das wären positive Benefits. Gleichzeitig wird aber die SPD gerade in Sachsen massiv verlieren und wird dann schon in Richtung Thüringen schauen müssen. Und da wird es dann schwierig werden. Und für die CDU wird es heißen, wenn es entweder eine Kenia-Koalition geben wird oder
CDU,
sogar
SPD und Grüne.
CDU, SPD und Grüne oder aber Rot-Rot-Grün in Sachsen geben würde, in Brandenburg geben würde, dann wird natürlich für die CDU schwierig sein, in diesen ausgesprochen divergenten Koalitionen zu operieren. Und im Moment ist so ein bisschen die Gefahr, und das hat man ja auch in Görlitz gesehen, dass so etwas die Idee ist, Pragmatismus ist alles, man muss sich verbünden, um das neue große Unbekannte, nämlich die AfD, klein zu halten. Das ist einerseits nachvollziehbar, aber es ist doch fraglich, ob das auf Dauer ausreicht, quasi als Kit für eine sehr diffuse Koalition zu sagen, wir wollen die eine Partei verhindern.
Vielleicht nochmal zur Erklärung, Görlitz ist zweimal schon als Stichwort gefallen. Es ging um eine Oberbürgermeisterwahl, wo sich alle Parteien von der CDU bis zur Linkspartei verbündet hatten gegen den Kandidaten der AfD und dann auch der Unionskandidat letztendlich knapp gewonnen hat. Herr Schmidt-Gell, Glück im Unglück für die SPD, die hat im Moment niemanden in der Bundesspitze, der durch diese Wahl geschwächt werden könnte. Die SPD wagt das Experiment, ohne politische Führung anzutreten. Wie verwegen ist das?
Verwegen gar nicht, aus der Not geboren. Aber ich glaube auch kein Modell, um solchen Druck oder solche Niederlagen, wie sie da zum Teil bevorstehen, auszuhalten. Nein, Spaß beiseite. Das Führungstrio, was es jetzt macht, macht es, finde ich, ganz ordentlich. Man hätte auch erwarten können, dass die sich untereinander da ein bisschen streiten und zerfetzen. Sowas bleibt ja auch nicht geheim. Aber es ist für die SPD, das hat Herr Graf gesagt, natürlich eine Schicksalswahl in Sachsen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie kurz vor der 5%-Hürde landet oder drunter. Alles das ist möglich. Die Umfragen sind heute volatiler als in all den Jahren zuvor. Und in Brandenburg hören wir ja schon, dass es bei Grünen und Linken da Bestrebungen gibt, wenn es denn Rot-Grün-Rot geben sollte oder Rot-Rot-Grün, das mit einem anderen Ministerpräsidenten nur zu machen als mit Herrn Woidke. Das wäre natürlich für die SPD...
Oder einer Frau.
Bitte?
Oder einer Frau.
Oder eine Frau, ja. Mhm. Das wäre für die SPD natürlich eine äußerst schwierige Situation und würde das ganze Thema auf der Bundesebene sicherlich nicht befördern.
Ich würde ganz kurz noch mal auch zu dem Thema kommen, was Sie vor uns angesprochen haben, dass es in gewisser Weise eine Hoffnung gibt, dass Herr Kretschmer in Sachsen Ministerpräsident bleiben kann. Ich würde das gar nicht so sicher sehen, ehrlich gesagt, weil wir sind da wieder in Görlitz, das ist sein Wahlkreis. Es kann immer noch sein, obwohl die Umfragen derzeit für die CDU gut aussehen, 31%, 25% AfD, dass Herr Kretschmer sein Direktmandat in Görlitz nicht gewinnen wird. Und das ist dann die Frage, ob er dann überhaupt noch zur Verfügung steht für diese
Aber
Position.
Aber ist in der sächsischen Verfassung nicht so, dass er notfalls auch ohne Mandat im sächsischen Landtag...
Aber er wäre geschwächt. Also
gut, zumindest formal wäre es...
Die Besonderheit in beiden Verfassungen ist einmal 3, einmal 4 Monate legt die Verfassung fest, um die Regierung zu bilden. Mhm. Das ist ja eher eine Ausnahme. Und danach käme es automatisch zu Neuwahlen. Die Ausgangslage kann man aber noch mal zuspitzen. Wir haben ja 14 verschiedene Regierungsformate in der Bundesrepublik. Insofern käme da was Buntes, vielleicht eine neue Flaggenfarbe hinzu. Aber man kann auch mal in Minderheitskategorien denken. Mhm. Auch das ist eine Variante. Mhm. Inwieweit...
Hat aber Kretschmann schon ausgeschlossen.
Ja,
vielleicht
aber dann ein anderer oder eine andere, die das machen könnte. Es gibt da 27 verschiedene Modelle seit 1949. Das ist gar nicht so wenig. Und in Brandenburg nur über wenige Monate. In Sachsen keine Erfahrung und keine Erfahrung der Union. Nur der SPD bislang. Aber wer Labilität wagt, könnte natürlich auch die Qualität von Demokratie stärken auf eine andere Weise, als es über Volksfront-Mechanismen darstellt, als Allparteienkoalition.
Brandenburg hat der CDU-Kandidat ja auch selbst eine Koalition mit der Linken nicht ausgeschlossen.
Naja.
Dass es dazu also da kommt, ist alles ist mehr als unwahrscheinlich. Aber es zeigt, dass die Fronten, die ehemals starren Fronten und Koalitionsschubladen nicht mehr da sind und auch nicht mehr funktionieren.
Was an möglichen und unmöglichen Koalitionen möglicherweise möglich ist, das wissen wir erst am Sonntagabend. Sie haben, habe ich bei Ihnen gelesen, auch gesagt, diese Wählerstimmung, auch die sich in Stimmen oder in Wahlstimmen dann auswirkt, die wechselt oft von Tag zu Tag. Da kann es auf ein Tagesereignis ankommen. Das ist ja fast wie an der Börse. Ja. Abend steht dann fest, welche Partei möglicherweise es gerade noch geschafft hat oder eine Regierung bilden kann oder in die Opposition muss.
Die Ostwählerinnen und Wähler sind die modernsten. Es gibt keine Bindung an Parteien, die irgendwie gewachsen ist. Modern insofern, als sie wählerische Wähler sind, Tagesplebiszite entscheiden. Und das ist eigentlich zunächst mal aus Wählersicht ja nicht schlecht, dass die Parteien sich täglich um sie bemühen müssen. Und man nicht einfach aus einer bestimmten sozialen Gruppe, aus einem Milieu heraus fest davon ausgehen kann, eine bestimmte Position zu wählen. Das macht Führung dort, auch Mobilisierung für die Parteien viel schwieriger als im Westen. Und insofern kann man auch daraus schlussfolgern, wer jetzt gewinnt, das bedeutet nicht, dass das eine Serie wird in 5 Jahren, dass man dann stärker wird. Das kann in 5 Jahren völlig neu aussehen.
Ansgar Graf, Karl Rudolf Korte hat vorhin gesagt, die GroKo beginnt sich schon zu immunisieren gegen einem möglichen Wahlergebnis. Kann man sagen, dass tatsächlich dieses schlechte Abschneiden, das jetzt CDU und SPD erwarten müssen, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg, selbst wenn sie dort die Regierung bilden, sie werden aber ganz schön vom Wähler gerupft werden, das scheint ja jetzt schon festzustehen, dass das sozusagen schon so eingepreist ist, dass das zunächst mal die Koalition, egal wie die, also die GroKo, egal wie die Wahlen ausgehen, erstmal nicht gefährdet ist?
Naja, erstmal ist sie nicht gefährdet. Das, glaube ich, kann man sagen. Man wird in jedem Fall noch Thüringen abwarten. Es wird dann nachher darauf ankommen, was im Dezember der Parteitag der SPD sagt. Aber das Bestreben beider Seiten, sowohl der Union wie auch der SPD in Berlin, ist natürlich, diese Koalition fortzusetzen. Für die CDU ist es relativ leicht zu sagen, wir wollen so weitermachen und wollen bei dem normalen Fahrplan bleiben, also Neuwahlen erst 2021. Für die SPD ist es deswegen schwieriger, weil sie eben diese Evaluierung, diese Beurteilung der ersten zwei Jahre der Großen Koalition ja schon im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Und wir sehen einfach, dass die Basis anders denkt als die Bundestagsfraktion. In der Fraktion ist nicht nur der Seeheimer Kreis der eher konservative Kreis der Abgeordneten, sondern selbst im linken Lager der Bundestagsabgeordneten gibt es viele, die sagen, lasst uns jetzt nicht Neuwahlen machen, wir wollen weitermachen. Aber die Basis sieht einfach, je länger es ins Land geht, desto mehr Substanz, desto mehr Wählerschaft verliert die SPD, lieber in der Opposition erneuern, als das zu lange fortzusetzen. Und das, wenn Olaf Scholz gewählt werden sollte. Ich denke, er ist der Favorit, aber dass er nachher die Mehrheit bekommt bei der Urwahl, ist ganz und gar noch nicht gesagt. Dann wird er genau dieses Problem haben, dass er einerseits Bundesvorsitzender sein will und sich dafür zur Verfügung gestellt hat, aber andererseits möglicherweise ein Votum seiner Mitglieder bekommt, das ihm ganz und gar nicht behagt, nämlich raus aus der Großen Koalition. Das könnte dann zum Jahresende passieren.
Sie haben ja vorhin gesagt, was da bei CDU und SPD im Wahlkampf gerade schlecht läuft, auch von der Bundesspitze her. Wie wird eigentlich das, was in der GroKo gerade stattfindet, in Ostdeutschland speziell wahrgenommen? Wird das gar nicht wahrgenommen? Wird das, winkt man ab? Ist man mit sich selbst beschäftigt? Wie wird gerade dort die GroKo, die Politik, aber nicht nur die Politik, sondern auch die Art, wie sie sich präsentiert, wie sie ihre Erfolge verkauft oder nicht verkauft. Wie wird das da wahrgenommen?
Also ich glaube, dass sich die Leute, das ist genau das Problem oder die Krux bei diesen ganzen Wahlen, die wir hier gerade haben, dass die Leute sich gar nicht wirklich repräsentiert fühlen in dieser großen Koalition mit ihren Themen. Wenn wir jetzt die Diskussion zum Beispiel über die Grundrente sehen, die einfach nicht vorankommt, die tatsächlich ein Thema wäre, die für Ostdeutschland interessant ist, da sehen die Menschen wieder, es gibt keine Einigung, die SPD, es ist eine SPD, ein SPD-Vorschlag für die Grundrente ohne Bedarfsprüfung, wo eine CDU sich sperrt. Und das wäre tatsächlich auch von der GroKo ein Signal, okay, das ist ein Thema, was wir anpacken und das euch näher kommt, aber es wird nicht angesprochen. Stattdessen erleben wir eben diese personellen Streitereien, man ist mit sich selber beschäftigt und das stützt halt so ein bisschen die These oder das Gefühl der Menschen, ja, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Es geht nur um personelle Dinge, es geht nur darum, dass jeder irgendwie seinen Posten halten will, also auch dieses Posten, ja, Anführungszeichen Geschacher, das es eben damals gab mit Annegret Kramp-Karrenbauer, dann von der Leyen, wer wird Verteidigungsministerin, das nährt halt diesen Verdacht, dass es da eben wieder darum geht, okay, am Ende werden da oben wieder die Fäden gezogen. Wir haben eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf, was eigentlich passiert. Angela Merkel, die eigentlich auch mal gesagt hat, sie würde sich theoretisch zurückziehen ein Stück weit, dadurch, dass sie den Parteivorsitz aufgegeben hat, wird halt immer noch sehr stark als eine Figur empfunden, besonders in Ostdeutschland, in Sachsen, der Hass entgegenschlägt und wo eben immer noch das Gefühl ist, dass sie ist Teil eines Systems und diese GroKo ist Teil.
Sie hat sich aber im Wahlkampf dort ja nicht blicken lassen.
Ja, mit voller Absicht, aber ja, das sagt ja auch schon sehr, sehr viel aus.
Wobei ich sehe das ein bisschen anders mit der Frage der Thematisierung von bestimmten Berliner Programmpunkten. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass die Menschen im Osten darauf warten, dass die Grundrente stärker thematisiert würde, dann hätte die SPD nach meinem Dafürhalten deutlich mehr Zuspruch auch in Sachsen. Ich glaube eher, dass im Osten die Menschen denken, es sind andere Themen, die werden in Berlin ignoriert. Und da gehört zum Beispiel das Thema Migration, obwohl der Osten davon weniger betroffen ist. Das gehört dazu. Darum ist plötzlich diese Verschiebung nicht mehr die Linkspartei, ist so quasi die Volkspartei im Osten, sondern die AfD könnte in diese Richtung gehen und sich dazu entwickeln. Mhm. Ich glaube, dass an der Stelle
sie ist es schon,
zu wenig
gesagt.
Ja, sie ist es noch nicht, aber sie kann es zunehmend werden. Und wenn an der Stelle nicht die Berliner Politik auch mal sagt, wir hören da eure Bedenken, wir diskutieren, man muss es ja nicht eins zu eins umsetzen, aber wir diskutieren das, was ihr wollt, stärker, auch durch personelle Entscheidungen. Also wenn Merkel zum Beispiel diesen Flügel, der an der Stelle kritischer ist, frühzeitig in ihre Kabinette eingebaut hätte, Peter Bosdorf oder sonst konservative Politiker, dann sähe es an der Stelle möglicherweise auch im Osten anders aus.
Ich würde gerne zu den sachpolitischen Fragen gleich noch zurückkommen. Nochmal zur GroKo und den Folgen für die GroKo, was diese Wahl angeht. Herr Schmidt-Gell, wenn man da an die GroKo denkt, dann denkt man manchmal an so manche Boxkämpfe. Da kriegt ein Boxer, weil er einen Moment unaufmerksam war, einen Schlag ins Gesicht, fängt das Taumeln an, schüttelt den Kopf, aber berappelt sich dann trotzdem wieder und hält sich. Ist das so die GroKo, die jetzt, um in diesem Bild zu bleiben, dann eben doch nicht K.O. geht, auch wenn sie eine richtige Abreibung am kommenden Sonntag bekommt?
Also als Boxkampf empfinde ich das ehrlich gesagt jetzt nicht. Es ist die Auseinandersetzung um die Meinungsführerschaft zum einen. Da hat die SPD erhebliche Defizite.
Ich meine nicht einen Boxkampf zwischen Union und SPD, sondern dass die GroKo quasi dieser Boxer ist, der dann eine abkriegt, aber sich trotzdem wieder berappelt.
Gut, also das wird ja, ich stimme da Herrn Graf völlig zu, die Koalition wird am Montag nicht platzen deswegen. Sie wird dann platzen, wenn die SPD nach der Bilanz im Dezember auf dem Parteitag den Ausstieg beschließt. Und ich stimme auch zu, dass Olaf Scholz gute Chancen hat, in der Stichwahl, die notwendig werden wird, da vorne zu liegen. Setze aber fast auch darauf, dass Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Köpping da mindestens die gleichen Chancen haben. Mhm. Und das Problem des Duos Scholz
Geiwitz,
ja, man muss noch lernen, wird ganz erheblich sein. Denn ich meine, wenn eins klar ist, dann, dass die letzte Abstimmung über die GroKo auf dem Parteitag in Bonn deshalb positiv gelaufen ist, weil Europa das Thema war und weil Martin Schulz für die SPD dieses Europathema ganz oben platzieren konnte und die zwei wichtigsten Europaministerien geholt hat, nämlich Außen und Finanzen, und Olaf Scholz wird der Merkel anhängen, dass er das nicht genutzt hat. Denn wenn man sich ansieht, was ist gekommen aus der SPD, warum hat weder Frau Nahles, warum hat weder der Finanzminister auf Macron geantwortet, sondern Frau Kramp-Karrenbauer und sonst niemand. Das ganze Thema Europa spielt in der aktuellen Debatte der Innenpolitik, obwohl es für viele Menschen, das hat man ja auch bei der Europawahl gesehen, und der Zunahme der Wahlbeteiligung eine wesentliche Rolle ist. Und wir sehen es jetzt angesichts der Dinge, die in Biarritz gelaufen sind, dass Frankreich die Führungsrolle übernommen hat und nicht mehr Deutschland. Und dass deutsche Initiativen, was Europa angeht, im Grunde gegen Null tendieren und dass man auf Frankreich reagieren muss, auf einige kleinere Staaten auch noch. Aber das ist ein ganz großes Manko, was der SPD-Führung anheften wird und was auch nach meiner Wahrnehmung in der Parteimitgliedschaft für ganz große Unruhe sorgt.
Darf ich dieses Stichwort kurz aufnehmen? Wir reden jetzt darüber, wie reagieren die Koalitionsspitzen, die Fraktionen. Aber erwarten nicht nach dem nächsten Sonntag zumindest die Parteimitgliedschaft in CDU und SPD irgendeine Reaktion? Wie wird die aussehen? Oder wie könnte die in der CDU, wie könnte die in der SPD aussehen?
Das war nach der Wahl in Hessen und in den Bayern anders. Da war es offen, ob Frau Merkel nochmal antritt für den Parteivorsitz. Und sie hat eine Woche Zeit genutzt vor der Klausur, um dann für sich noch einen selbstgewählten Ausstieg zu finden. Diese Erwartungshaltung dieser Form existiert nicht. Die Selbstbeschäftigung der SPD geht so weit, dass sie eben neue Führung sucht, mit sich selbst beschäftigt ist. Und bei der Union, die hat sich selbst rund erneuert in allen zentralen wichtigen Positionen. Ich sehe nicht, was am Montag da an Konsequenzen raus erfolgen kann. Im Gegenteil, die Angst vor Neuwahlen schweißt diese Koalition als Stillhalteabkommen über ein Minenfeld ohnehin zusammen.
Auch die Parteimitgliedschaft.
Auch die Parteimitglieder. Und bei der SPD wird sich ja zeigen, je nachdem, wer am Ende für oder gegen den Ausstieg bei der Großen Koalition sein wird, wird ja am Ende auch gewählt von den Mitgliedern. So denke ich, ist das der entscheidende Punkt, an dem sich diese Frage entscheiden wird. Und dann ist der entscheidende Aspekt, den man einfach nochmal bedenken muss, dass es nicht um Neuwahlen geht, sondern nur dann auch um eine Minderheitsregierung der Union, die Union freudig erwarten würde. Sie hat die Kanzlerpräsidentin, die das sowieso kann. Und sie würde sich als clevere Themendiebin ohnehin viele Themen suchen, die mit Mehrheit noch hinzubekommen sind. Im Dezember ist auch der Haushalt für das kommende Jahr durch. Sie könnte Frau Kramp-Karrenbauer als Vizekanzlerin berufen. Ja, insofern alle Ressorts mit den Ministerien, also besetzen über die CDU und CSU. Da ist gar kein Drohpotenzial von der SPD bei dieser Frage. Insofern wäre das ein Selbst.
Ja. Ohne Haushalt weitermachen, weil dann gilt der jetzige Haushalt, der gezwölft fort.
Ja. Also ich sehe nicht ein Drohpotenzial der SPD auszusteigen aus dieser großen Koalition.
Aber das muss ja auch politisch gut begründet werden, aus einer Koalition auszusteigen. Ist das ein Hinweis darauf, dass die SPD auch nach dem Parteitag, nach dem 8. Dezember, weiterhin in der GroKo dabei bleibt?
Also es wird einen starken Flügel geben, gerade bei den Abgeordneten, die würden gerne bleiben. Die möchten es gerne bis zum Letzten ausreizen und hoffen, dass sie sich in irgendeiner Form wieder stabilisieren. Unter anderem dadurch, dass sie ja jetzt versuchen, ein linkeres Profil zu entwickeln. Vermögensteuer, da versucht ja die SPD zu sagen, wir sind eigentlich die führende, dominante Kraft im links der Mitte. Und gleichzeitig wird man auch versuchen, die Grünen nicht mehr als linke Partei, sondern eher als liberale Partei neu zu definieren. Das wird so der Versuch sein, da Ansehen zurückzugewinnen. Ich widerspreche allerdings, dass das bei der Union ganz so ruhig und folgenlos bleibt. Ich glaube, es wird nicht am Montag jetzt irgendetwas platzen, aber der Unmut über Frau Kramp-Karrenbauer und der Zweifel, ob sie in der Lage sein wird, egal ob Anfang nächsten Jahres oder 2021 zu gewinnen, der wird erstmal größer werden. Der wird auch nicht dadurch,
ob sie überhaupt die Kandidatin wird.
Der wird auch nicht dadurch gelöst, dass man sagt, Merkel macht sie in einer Minderheitsregierung, für die ich sehr wäre. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, es sollte eine Minderheitsregierung geben. Merkel wird sie zur Ministerin machen, damit sie sich profilieren kann. Irgendwann wird einer der Altvorderen aus der CDU aufstehen und sagen, eigentlich hat doch die SPD eine Sache gut gemacht mit der Urwahl. Wir könnten doch auch überlegen, ob wir den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin der CDU nicht per oder der Union nicht per Urwahl bestimmen.
Ja, dieser Vorschlag kommt aber aus der, sagen wir mal, eher AKK-kritischen Ecke, Hoffnung, dass sie es dann nicht schafft,
diese Urwahl. Da wäre dann eher jemand wie Spahn oder wie Friedrich Merz, die wären dann plötzlich wieder im Skat, nicht? Und viele in der Union glauben eben nicht mehr, und da sagen ja auch renommierte Demoskopen, dass Frau Kramp-Karrenbauer nicht gewinnen kann. Es gibt ja jetzt schon diese Umfragen im Vergleich mit Olaf Scholz, der noch nicht mal Parteivorsitzender ist. Das sind in der Tat volatile Umfragen, die können nächste Woche wieder anders ausfallen, dass Olaf Scholz als Kanzlerkandidat bevorzugt würde vor Annegret Kramp-Karrenbauer. Muss man nicht so ernst nehmen.
Man muss sich die frühen Merkel-Daten nochmal angucken. Das habe ich gemacht. Sie war nicht populär. Sie galt nicht als durchsetzungsstark. Ihr wurde nicht zugetraut. Die Werte bei Merkel waren im Anfang auch sehr, sehr schlecht.
Ja, das stimmt.
Und vergleichbar schlecht. Aber ich sehe das so
wie Sie. Sie wurde ja nicht gleich Kanzlerkandidatin. 2002 ist ja der 5 Jahre Zeit, sich zu entwickeln.
Ja, und 2005 hätte sie beinahe das dann alles verloren.
Ostdeutschland erlebt in dieser Woche eine wahre Invasion von wahlkämpfenden Bundespolitikern. Das jetzt nicht als politische Jahrmarktveranstaltungen schlecht reden, aber es ist eben Wahlkampf. Ist da auch das Gefühl vielleicht in Ostdeutschland vorhanden, sobald die Wahl vorbei ist, gehen die alle wieder zur Tagesordnung über und verlieren Ostdeutschland wieder aus dem Blick?
Also ganz kurz, wenn wir über den Osten oder Ostdeutschland reden, wir reden jetzt gerade vor allem über Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Also es gibt jetzt nicht den Osten, ne? Und ich habe eine andere Perspektive und eine andere Biografie jetzt so als meine Mutter. Das finde ich auch immer bei dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt gerade führen, für mich persönlich ein bisschen schwierig, dass es das immer alles sehr gleich gemacht wird. Aber natürlich.
Ja, da sind Sie ja da, das zu differenzieren.
Genau, ich finde das immer wichtig zu sagen, weil es wird sehr oft vergessen. Es wird manchmal echt von der ostdeutschen CDU gesprochen. Ich weiß nicht, was die ostdeutsche CDU ehrlich gesagt sein soll. Es ist schon so, natürlich wird das so wahrgenommen. Also, dann kommen Sie dahin. Frau Kramp-Karrenbauer war jetzt auch in der Lausitz irgendwie mehrfach gewesen. Und das ist natürlich wichtig und es ist gut, dass sie die Leute stärken. Aber am Ende muss man wirklich sagen, Herr Kretschmer muss das selber ausfechten. Er ist derjenige, der hat auch ganz klar gesagt, ich muss das hier alleine wuppen. Herr Gysi wird da sein, Frau Weidel von der AfD, ganz viele werden da sein. Natürlich wird es bei der AfD nochmal so wahrgenommen, okay, wir bekommen nochmal die Rückendeckung. Aber auch da gibt es eine ziemlich klare Trennung, weil eine AfD im Osten relativ nah dem Flügel nahe steht, wo eine Frau Weidel bei manchen Teilen nicht so gut ankommt. Viel, viel wichtiger finde ich an der Stelle das, was eigentlich auch geleistet wurde in diesen 2 Bundesländern in den letzten Monaten, weil wir reden immer darüber, was könnte jetzt passieren und was könnte Schlimmes passieren. Was diese Wahl tatsächlich auch gebracht hat, ist eine wahnsinnige Repolitisierung in Sachsen und in Brandenburg. Also es wird diskutiert ohne Ende. Also ich moderiere auch Wahlforen zum Beispiel für die Landeszentrale für politische Bildung. Jeden Tag gibt es zum Beispiel 2 Veranstaltungen. Die Menschen kommen und wollen diskutieren. Und die Politiker müssen ihre Politik erklären und müssen wieder streiten. Wir haben wieder Streit, wir haben wieder Diskurs. Es gibt keine Gewissheit mehr für die CDU zum Beispiel. Die muss plötzlich wirklich mit Inhalten arbeiten. Herr Kretschmer muss wirklich streiten mit den Leuten. Und ich finde, das kann auch ein Vorbild sein für eine Bundespolitik, für eine große Koalition, für die Politik dort.
Aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass diesmal die Wahlbeteiligung deutlich höher wird als vor 4, 5 Jahren. Denn da lag sie ja nur bei 50% in den beiden Bundesländern.
Wir haben das bei den Kommunalwahlen schon gesehen und dass Leute plötzlich gesagt haben, ich stelle mich auf, obwohl also auch Frauen viel stärker gesagt haben, ich gehe in die Kommunalpolitik, weil ich habe halt das Gefühl, ich muss hier wirklich jetzt was verändern. Aus einer Angst heraus natürlich, die jetzt nicht schön ist, aber am Ende bringt es halt einfach, dass wir gerade eine starke Diskussion haben. Die Frage ist, was bleibt am Ende davon?
Aber das ist interessant, die Beobachtung, wie viele jetzt praktisch den Tourismus dorthin betreiben. Und Sie haben jetzt genau den gegenteiligen Effekt geschildert, wie praktisch vom Urgrund graswurzelhaft die Hochzeit der Demokratie als Wahlkampf auch genutzt wird. Es gibt ja nach wie vor diese beiden Sichten. Die einen sagen nach 30 Jahren, das war irgendwie eine Gebietsreform, West-Ost. Mehr nicht. Und die anderen haben immer noch Ostbeauftragte. Die Medien haben noch nach 30 Jahren Ostbeauftragte, die Parteien haben Ostbeauftragte. Das ist auch paternalistisch. Das ist wie so ein Naturschutzgebiet, manchmal wie so ein Indianerreservat, was dann besucht wird. Und beides ist kurios. Es war keine Gebietsreform, es war kein Naturschutzgebiet. Da ist schon eine Menge passiert. Ein doppelter Transformationsschock, könnte man heute sagen. Im Vergleich zum Westen haben sie viel mehr und andere Erlebnisse durch. Und was man heute noch beobachtet, ist so eine Art von Jammerfolklore. Ja, in West wie in Ost. In West merkt man auch, dass es die Bonner Republik nicht mehr gibt und bestimmte Bezüge nicht mehr da sind. Aber im Osten gibt es natürlich auch einen folkloristischen Bezug, ein bisschen zu jammern, dass irgendwie eine bessere Zeit vorher war, offenbar. So ein bisschen neo-biedermeierliches Aussteigen vor Zeiten, in denen diese Globalisierung nicht gegriffen
ist. Also ich finde, es ist sehr berechtigte Selbstemanzipation, die wir auch gerade erleben. Also dass eben das Thema Treuhand versucht wird aufzuarbeiten oder eingefordert wird. Und das empfinde ich jetzt ehrlich gesagt nicht als Jammern oder wenn Menschen darüber sprechen, was ihnen eigentlich widerfahren ist, weil ich glaube,
aber
der Strukturwandel
das Selbstbewusstsein ist schon würden wir natürlich so eine Westsicht manchmal lieber hören. Also diese friedliche Revolution zu feiern, dieser Stolz auf diese Revolutionsereignisse.
Das geht aber das ist das Narrativ, das über Jahre gefeiert wurde. Und das ist jetzt die Gegenbewegung. Also ich möchte nicht alles pathologisieren. Es gibt auch Leute, die ganz bewusst zum Beispiel eine AfD wählen aufgrund von rassistischen, rechtsextremen Tendenzen. Aber es gab über Jahre, wir haben einen Ostbeauftragten, der eigentlich nur dazu da war, am Tag der Deutschen Einheit den Bericht vorzulesen, wie toll alles ist. Und das ist jetzt einfach eine Gegenbewegung, ein sehr berechtigter, eingeforderter Diskurs, der leider ganz stark im Osten geführt wird als Selbsterklärung.
Im Hintergrund, bei uns steht ja immer in der Diskussion heute die GroKo. Entschuldigung. Wir machen ja diesen Zweisprung immer zwischen den Zuständen. Ich bin jetzt etwas genauer und differenzierter in Sachsen und Brandenburg und in der Großen Koalition. In Berlin die Union, also CDU, CSU und SPD sind ja nach wie vor Westparteien. Wenn man sich jetzt mal die sachpolitischen Auseinandersetzungen, interessiert die Menschen? Migration ist im Osten ein wichtigeres Thema als im Westen. Klimaschutz im Westen wichtiger als im Osten oder in vielen Teilen Ostdeutschlands. Vor allen Dingen auch, weil dort die individuelle Mobilität noch eine ganz andere Rolle spielt in den ländlichen Gebieten. Ist das so, dass da eigentlich im Prinzip auch auf dem programmatisch-inhaltlichen Gebiet einfach zu viel aneinander vorbeigeht?
Das ist es. Das hat die Kollegin ja gerade auch beschrieben, was da an Defiziten in der Aufarbeitung passiert ist. Auch in der Achtung, in der Selbstwahrnehmung werde ich geachtet von diesem Westteil, der uns da sozusagen übernommen hat, oder werde ich behandelt wie Bürger zweiter Klasse? Das ist eine mentale Geschichte, die ist lange vernachlässigt worden. Ob sie jemals aufzuholen ist, weiß ich nicht. Die jüngere Generation, die aufwächst, wird es möglicherweise gar nicht mehr so schlimm sehen eines Tages. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich sind die großen Themen der Bundespolitik wenig Ostthemen. Wenn man mal jetzt im Zusammenhang mit der Klimadebatte vom Braunkohle Abbau und dem Ende des Braunkohleabbaus absieht, der für die Lausitz in Brandenburg wie in Sachsen eine immense Bedrohung nicht nur der unmittelbaren Arbeitsplätze, sondern der Zehntausenden drumherum, die von den Braunkohlekumpels da mitgetragen wird, dann ist das eine Situation, die im Osten kaum zu reparieren sein wird. Im Garzweiler-Gebiet, im Dreiländereck der prosperierenden EU-Staaten, Deutschland, Belgien und Holland, wird das aufzufangen sein. Da wird ganz schnell weiße Industrie, da werden alle möglichen Ansiedlungen möglich sein, weil zum einen das Know-how auch der Wissenschaft schon da ist, zum anderen genug flexible, mobile Arbeitskräfte, die aus allen drei Ländern da auch Know-how hinbringen können und neue Arbeitsplätze. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen und ich bin öfter in Brandenburg als in Sachsen unterwegs. Und je weiter Sie vom Speckgürtel nach Süden, nach Osten oder nach Norden fahren, desto mehr nimmt die Wahrnehmung zu, dass die Menschen sich nicht ernst genug genommen und nicht genug geachtet gefühlt haben. Und das ist sicherlich auch ein Teil der Tatsache geschuldet, dass in den gesamten Kabinetten seit dem Umzug der Regierung nach Berlin ja kaum Ostdeutsche waren. Wenn, dann waren es oft sozusagen Alibi.
Darf ich nochmal das Thema Kohleaufstieg ganz kurz ansprechen? Da gab es eine interessante politische Wolte. Eigentlich hätte man ja gedacht, bei der Kritik an dem langfristigen Kohleausstieg bis 2038, um ihn eben sozial auch abzufedern, käme ja vor allem Kritik von den Grünen. Das sei alles viel zu lange. Aber der da jetzt sozusagen eine Blutgrätsche gemacht hat, war ja Markus Söder gewesen. Das ging alles viel schneller. Erschwert das jetzt auch weiter dieses Verständnis zwischen Bundesländern wie Bayern und Brandenburg, dass da einer so ins Kontor schlägt, obwohl das ja eine Abmachung war, die die Koalition gemeinsam getroffen hat?
Ja, ich glaube, im Moment ist es gut, dass Markus Söder nicht in Brandenburg kandidiert. Da hätte er relativ wenig.
Die Idee würde wahrscheinlich auch nicht kommen.
Das wird mutmaßlich auch nicht kommen, obwohl ja keiner weiß, wer bei der Union am Schluss versucht, seinen Hut in den Ring zu werfen. Ich glaube, das war schon Populismus. Einerseits versucht Söder, und das kann man aus Sicht der Union verstehen, ein Stück grüne Kompetenz für sich, für die Union zu reklamieren. Die Gefahr sehe ich, wenn alle Parteien im Moment versuchen, das grüne Erfolgsmodell zu imitieren. Das fängt bei der SPD an, indem man plötzlich sagt, wir brauchen auch unbedingt eine Doppelspitze. Jemand anderes hat überhaupt keine Chance mehr, obwohl die Doppelspitze der Grünen ja ganz anders kommt. Da wird eben nicht ein Team gewählt, sondern da werden zwei verschiedene Leute gewählt. Früher war das meistens einer vom eher linken, einer vom eher Realo-Flügel. Bei der SPD treten immer zwei Leute an, die relativ gleich in ihren Positionen sind. Und die sollen so als Team anstehen. Das, was Sigmar Gabriel neulich sagte, die SPD versucht im Moment, Linke als die Linkspartei und Grüne als die Grünen zu werden. Das sehe ich in Teilen halt auch für die Union, wenn von Söder jetzt solche Vorstöße kommen. Wir haben keine Kohle in Bayern, aber wir sind der Meinung, wir können sie schneller die Förderung beschließen. Diese Gefahr, zu sehr ein vermeintliches Erfolgsmodell zu imitieren, das aber dann vielleicht auch kein Erfolgsmodell mehr ist, wenn zum Beispiel die Rezession in Deutschland einsetzt. Da wird wahrscheinlich der Zuspruch zu den Grünen nicht mehr ganz so stark sein. Und darum, glaube ich, sollten sich da die Parteien etwas mehr wirklich auf ihre eigenen Positionen beziehen. Und nur fürs Protokoll muss ich noch anmerken, die Welt hat keinen Ostbeauftragten, ja. Herr Korte. Okay. Ganz
sicher. Ja, wir haben Berichterstatter im auch keinen, hat aber Mitarbeiter aus Ostdeutschland auch.
Das haben wir auch. Aber die Balken am Sonntag, die meisten Zugewinne werden ja AfD und Grüne haben, weil das auf Ihre Frage nochmal eine Antwort liefert, weil das die Themen sind, die die Menschen offenbar am meisten beschäftigen. Und das sind die polarisierten, widersprüchlichen Auseinandersetzungen auf dieser Achse zwischen Grünen und AfD. Einmal beim Ökologie-Klimathema, aber auch bei der Frage einer gesellschaftspolitischen Formierung. Ich habe manchmal bei der AfD, unabhängig von den rechtsextremen Wählern, die es gibt, eben auch den Eindruck, dass es so eine Zeitreisenpartei ist, die gerne gewählt wird von Menschen, die eine Gesellschaft haben wollen, die weniger europäisch, weniger offen, weniger verschieden ist. Und genau auf der anderen Seite mehr Unterschiede, europäischer und offener sind die Grünen.
Das ist nicht nur
Ökologie, ja. Es ist auch Haltung, die dahinter steht. Und insofern, wenn man die Politbarometer-Umfragen der letzten Monate sieht, ist immer Platz 1 Klima-Umwelt und fast gleich nach wie vor ganz stark vorne Asyl, Integration, was als eine Sammelfrage benutzt wird. West wie Ost.
Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, CDU-Mitglied, hat sich als Leimrute angeboten, um Wähler von der AfD wieder in die CDU zurückzulocken. Das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt. Woran lag das? Oder wie ist, also jedenfalls ist man ja damit auch nicht zufrieden und es gibt ja jetzt auch Auseinandersetzungen.
Die letzten empirischen Beweise, wie man die AfD nicht schlagen kann, sind im bayerischen Wahlkampf zu beobachten gewesen. Wer versucht, sie in irgendeiner Weise rechts zu überholen und zu übertönen, kann damit nicht gewinnen.
Wobei die CSU hat nicht so schlecht abgeschnitten, verglichen mit der CDU, auch bei den Europawahlen. Also von daher sollte man, ja, ich glaube schon, es ist etwas.
Lag vielleicht dran, auch an dem Spitzenkandidaten Manfred Weber, dass die relativ gut abgeschnitten haben, die CSU.
Das lag auch mit daran. Aber ich glaube,
diese rechts zu überholen, das ist ja der Punkt, der man mit Maaßen verbindet,
das stimmt.
Wird nicht mobilisieren trotzdem, für die Union.
Nur trotzdem werden wir in der Tat im Osten jetzt erleben, in beiden Ländern, dass Grüne und AfD stark zulegen, die Grünen aber in einem viel geringeren Umfang als die AfD. Trotzdem werden die Grünen höchstwahrscheinlich in beide Landesregierungen. Es gibt kaum eine Konstellation, wo man eine Regierung in Brandenburg oder in Sachsen ohne die Grünen bilden kann. Das heißt aber doch, dass jeder vierte oder fünfte Wähler, der dann die AfD gewählt haben wird, den Eindruck hat, wir bleiben immer außen vor, die anderen bilden ein Kartell für uns. Und darum, die Union wird schon irgendwann überlegen müssen, entweder man macht quasi europäische Normalität in dem Sinne, dass wir akzeptieren, es gibt irgendeine Partei rechts von uns. Das müsste dann keine Partei mit dem jetzigen Personal sein, wie zum Beispiel in Brandenburg der Spitzenkandidat oder Höcke in Thüringen. Oder man hätte, aber das hat man die letzten Jahre verschlafen, man integriert Konservative, wie ich es eben schon mal ganz am Anfang, Leute wie Maaßen, Leute wie Boßdorf. Aber wenn man die integriert hätte, so hat es Helmut Kohl gemacht. Helmut Kohl hat den Norbert Blüm für den linken Flügel gehabt und er hat Leute wie Kanter und wie Alfred Dräger als Fraktionsvorsitzender für die Konservativen gehabt. Das hat funktioniert. Darauf hat Merkel leider nie Wert gelegt und Annegret Kramp-Karrenbauer scheint das auch nicht zu versuchen.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass die Wähler sich integrieren lassen in irgendeiner Art und Weise. Weil was wir erleben, wenn Sie in Sachsen, also ich speziell in Sachsen, aber auch in Brandenburg unterwegs sind, was da für eine Klientel sitzt. Ich rede jetzt nicht davon, dass da jetzt irgendwie Leute sitzen, die ich jetzt früher bei der Nazi-Demo gesehen habe. Da sitzen Leute am Sonntag, 500 Menschen in Lommatzsch, in einer kleinen Stadt, in der besten Bluse. Und da fallen Sätze, diese Wahl wird darüber entscheiden, ob Sachsen deutsch bleibt. Die Jagdsaison ist eröffnet. Und die Leute feiern das. Und da weiß ich nicht mehr, wie eine CDU diese Position, solche Leute, die solche Positionen gut finden und das auch unterstützen.
Sicherlich kann man nur einen Teil dieser Leute.
Ein Teil, aber also es gibt schon auch Unterschiede zwischen einer ostdeutschen AfD beziehungsweise einer AfD in Brandenburg und Sachsen und auch in Thüringen und einer AfD in Baden-Württemberg. Wir sehen doch gerade die internen Kämpfe, die da ausgeführt werden. Und eine CDU und Herrn Kretschmer, muss ich sagen, an der Stelle, der hat eine ganz klare Linie, die ihm, glaube ich, ob sie am Ende hilft, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie er es hätte machen können. Ansonsten, der gesagt hat, ihr seid in Chemnitz mit Rechtsextremen mitgelaufen. Und da sind auch andere mitgelaufen und Anhänger von der AfD. Wie soll man die denn bitte noch integrieren?
Aber dann bleibt nur Görlitz. Dann bleibt nur das Modell Görlitz, alle gegen einen.
Da würde ich gleich gerne noch mal drauf. Ganz kurz noch. Sind die, Herr Schmidt-Gell, sind diese Wähler, das sind ja auch SPD-Wähler, in nicht geringer Zahl zur AfD übergelaufen, nicht nur von der CDU, auch von der Linkspartei ja übrigens. Sind die wirklich verloren oder zu großen Teilen verloren? Oder ist da noch was zu machen für die Parteien, gerade der GroKo?
Also es wird absolut schwierig und es wird für die SPD am schwierigsten. Ich glaube aber auch im Gegensatz zu Herrn Grab, dass es kaum gelingen kann, selbst wenn Spahn, selbst wenn Merz Kanzlerkandidat sein würde. Das würden ein paar Prozentpunkte ausmachen, sicherlich. Aber die nicht mehr gefühlte eigene Identität, die im Osten noch stärker gelitten hat als im Westen, wo die AfD ein Ventil darstellt, das können sie so schnell nicht zurückholen. Und die Vereinzelung, die Isolierung, die durch die Digitalisierung, Globalisierung bedingte Entwurzelung der Menschen, die keine Heimat mehr haben, kein Lagerfeuer, um das sie sich scharren, das wird vielleicht in der nächsten Generation ausgewachsen sein, aber in dieser Generation wird es für die etablierten Parteien und wie gesagt für die SPD noch viel schwieriger als für die CDU werden, die zurückzuholen. Und das Beispiel Linkspartei zeigt es ja, dass die Kümmererpartei im Osten nicht mehr die Kümmererpartei als Kümmererpartei gesehen wird, sondern dass die AfD das geworden ist, weil eben das Thema der Überfremdung, das Thema der angeblichen Überfremdung, das Thema des Verlusts der Heimat, was da immer an die Wand gemalt wird, natürlich übertriebene Parolen sind, aber eine Urangst und eine Angst vor dem Verlust des Gelernten, des Erlebten und der eigenen Heimatposition zur Ursache.
Sie haben ja gerade gesagt, dass das Wahlverhalten in Ostdeutschland ja quasi zu modern und ganz ungewöhnlich ist, geradezu libertär oder hedonistisch. Heute wählen wir den, morgen wählen wir den. Wenn es jetzt zu der Regierung reicht, ist keine Garantie, dass die länger im Amt bleibt. Ja. Ist das sozusagen Ostdeutschland, ich sage jetzt mal Ostdeutschland, nicht nur Brandenburg und Sachsen, dann gehört ja Thüringen, ist das ja auch noch eine Diskussion. Ist das so eine Art Labor für das Experimentieren neuer politischer Bündnisse? Das hat ja 1994 schon begonnen beim sogenannten Magdeburger Duldungsmodell, ja, wo ja genau. Rot-Rot-Grün sich das erste Mal auf Duldungsbasis ausprobiert hat. Heute ist das, wenn jetzt in Brandenburg es zu einer Linkskoalition kommt, was ja ziemlich wahrscheinlich ist nach den Umfragen, sogar in 4 Bundesländern ein Bündnis. Das reißt niemand mehr vom Hocker. Wird sozusagen in Ostdeutschland ausprobiert, was der Republik in 5 bis 10 Jahren bekömmlich sein könnte?
Ja, und in Thüringen der erste linke Ministerpräsident, den es gibt und gab. Das ist insofern kann man das so sehen. Also könnte der Westen etwas vom Osten lernen? Wenn man
den das Eindruck war der Hintergrund hat, der Frage gewesen.
Wenn wir den Eindruck haben, es ist vieles rational nicht erklärbar, wie das Wahlverhalten sich darstellt. Es ist ja nicht das Gefühl, wir sind zu kurz gekommen, sondern wir gehören nicht dazu. Dann machen natürlich solche neuen Formate neugierig. Und wenn die Bindungen weiter im Westen nachlassen und Wählermarkt und Koalitionsmarkt weniger zusammenpassen als bislang, hat man auch im Westen eigentlich keine Auswege. Aber es geht nicht nur in eine Richtung, dass sich damit ein Vielparteienparlament findet. Es kann auch, ich schließe nicht aus, dass absolute Mehrheiten für eine Partei, die sich in der Mitte sehr groß darstellt, wie es im Moment die Grünen machen, auch ausreichen könnte. Wir neigen dazu, zu schnell sofort in Serien zu denken. Aber das abenteuerliche, überraschende in der Formatausprägung neuer Regierungen, das hat der Osten vorgemacht.
Aber wo sehen Sie die Chance einer absoluten Mehrheit für die Grünen?
Nein, nicht spontan, aber ich schließe nicht aus, dass Zweierkoalitionen noch eine Mehrheit haben. So, und warum nicht zukünftig auch noch mal eine?
Also mit Schwarz-Grün im Bund
immer, dass wir am Ende 5, 6 Partner haben, das kann auch wieder umgekehrt
sein. Das kann also ganz spannend werden.
Das kann total spannend werden. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, an diesen Laborcharakter. Vielleicht ist es ein Labor für Sachsen selber, weil in Sachsen gab es noch nie, also diese Art von Koalition. Die CDU war immer an der Macht gewesen für sich selber. Ich finde schon, dass die Voraussetzungen, die jetzt dazu geführt haben, auch noch andere sind. Also wir haben der Druck aufgrund einer AfD, die sehr stark an diese Vergangenheit appelliert, an die 89, an die friedliche Revolution. Ja. All das haben wir in Westdeutschland ehrlich gesagt nicht. Wenn wir sagen, was kann der Westen vom Osten lernen oder aus diesem Wahlkampf, muss ich sagen, sie können sehen, dass sie zukünftig ihre Politik besser den Leuten erklären müssen, dass sie viel stärker ins Gespräch kommen müssen, weil das wurde nämlich versäumt über Jahre hinweg. Das wurde auch von Bundespolitik versäumt, bestimmte Themen in den Blick zu nehmen, Gerechtigkeitsthemen, denn es geht nicht um speziell Ostthemen, es geht hier um Gerechtigkeitsthemen.
Das sind ja aber eigentlich ganz gute Aussichten dann, dass tatsächlich so kommen sollte. Stürmische Zeiten für die GroKo mit Fragezeichen versehen war der Titel der Sendung. Am Sonntag wird auch noch nichts passieren, möglicherweise nach dem SPD-Parteitag. Wenn am SPD-Parteitag nichts passiert, in der Nacht im SPD-Parteitag, bleibt sie dann bis 2021 im Amt?
Auf jeden Fall. Das ist eine effiziente Verwaltung. So ist sie angelegt und sie gucken gar nicht über den Tellerrand hinaus.
Ja, also wenn die SPD drin bleibt, dann wird die Union keinen Grund haben, die Koalition vorher zu kündigen.
Das Risiko wäre auch zu groß. Und die Abgeordneten wissen alle nicht, ob sie wiederkommen. Also mal von den ganz harten Hardcore-Wahlkreisen abgesehen. Die haben ein massives Interesse daran, diese Zeit zu Ende zu bringen. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich die weltpolitische Situation ansieht oder nur Europa ansieht, dann glaube ich zwar nicht, dass die Welt in Deutschland untergeht, wenn wir eine Minderheitsregierung hätten, aber eine handlungsfähige, mehrheitsfähige Regierung wäre angebracht.
Gut, vielen Dank für die Sendung. Wir müssen in dem Moment vielleicht etwas abrupt abbrechen. Die Fortsetzung folgt nämlich morgen. Wahl in Ostdeutschland heißt dann in der Phoenix-Runde Stimmzettel als Denkzettel, Fragezeichen, liebe Zuschauer. Und wir beschäftigen uns dann noch dezidierter mit der Situation in Brandenburg und in Sachsen vor der Wahl. Morgen gibt es uns übrigens erst um 22.45 Uhr. Phoenix bringt um 22.15 Uhr ein neues Format ins Programm. Hashtag Phoenix Freistil. Junge Journalisten und YouTuber, die im Netz unterwegs sind, die interviewen Spitzenpolitiker und Spitzenkandidaten aus Brandenburg und aus Sachsen auf ihre ganz eigene Art. Morgen ist Sachsen dran um 22.15 Uhr, danach um 22.45 Uhr folgt die Phoenix-Runde und Brandenburg folgt dann am Donnerstag mit Hashtag Phoenix Freistil. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, Themen unter anderem die Pressekonferenz von Erdogan und Putin zu Nordsyrien. Und die Regierungskrise in Italien ist ein weiteres Thema. Also, es lohnt sich, bei Phoenix zu bleiben.